Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Catherine Newmark. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Und es geht heute für uns Philosophinnen und Philosophen gewisserweise ans Eingemachte. Denn wir wollen fragen, was Intellektuelle, Geistesarbeiter, eigentlich zur Öffentlichkeit, zur gesellschaftlichen Debatte beitragen können. Was sie dazu beitragen sollen, dürfen, müssen vielleicht. Die Frage, sie wurde in den letzten Wochen heiß diskutiert, nachdem sich diverse bekannte Intellektuelle in den Feuilletons der Republik und in offenen Briefen zum Ukraine-Konflikt geäußert hatten. Ganz ehrlich gesagt wird die Frage nach der Rolle von Intellektuellen aber eigentlich auch schon seit Jahrzehnten immer wieder mal heiß diskutiert. Und darüber genau wollen wir heute nachdenken. Und zwar zusammen mit einem Exemplar der Spezies, einem durchaus kritischen und selbstkritisch Beobachtenden, nämlich dem Literaturtheoretiker und Literaturhistoriker Carlos Spörhase. Er ist Professor an der Universität Bielefeld. Sein Blick auf die Rolle von Geisteswissenschaften geht mindestens bis ins 18. Jahrhundert zurück. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Spörhase.
Hallo, Frau Newmark.
Herr Spörhase, es ging ja hoch her in den letzten Wochen. Intellektuelle von Jürgen Habermas bis Alice Schwarzer haben sich geäußert, öffentlich, und wurden dafür heftig kritisiert. Und die Debatte, sie ging, so schien mir, relativ schnell über von einer Debatte über Waffenlieferungen zu einer Debatte über Intellektuelle und ob die sich überhaupt einmischen können und sollen. Und mir sind sogar auch in den sozialen Netzwerken dann Kommentare untergekommen von Leuten, die ich durchaus selbst als Intellektuelle bezeichnen würde, die intellektuell als Schimpfwort fast schon verwendet haben. Was ist da passiert eigentlich?
Wow, das ist eine sehr interessante Frage, was da passiert ist. Also ich glaube, der Begriff des Intellektuellen ist immer unsicher und umstritten. Das ist, glaube ich, das Erste, was man feststellen muss. Und insofern finden diese Bestimmungsversuche permanent statt und spitzen sich natürlich in Konstellationen zu, in denen es wirklich um viel geht auch. Und ich glaube, in der Debatte jetzt konnte man sehen, dass etwas unklar wird, in welchem Verhältnis der Intellektuelle, die Intellektuelle steht zum Experten. Das wäre so eine andere Sozialfigur, vielleicht auch zur Betroffenen und an dritter Stelle vielleicht auch zu Aktivisten. Wie in dieser Viererkonstellation, wie ist da eigentlich genau der Intellektuelle zu situieren? Ich glaube, das ist eine Frage, die da auch im Hintergrund steht.
Viele interessante Abgrenzungsvorschläge, die Sie da schon bringen. Können wir denn vielleicht einfach mal ganz grundsätzlich definieren, was man traditionell unter einem Intellektuellen versteht? Seit wann spricht man eigentlich von Intellektuellen?
Der Begriff etabliert sich im 19. Jahrhundert und wird eigentlich erst stark verwendet seit der Dreyfus-Affäre, seit Zola sich dann in diese Dreyfus-Affäre auch hineinbegeben hat. Gleich von Anfang an ist es ein Begriff, der auch als derogativer Begriff mit benutzt wird. Also im Grunde genommen wie in den sozialen Medien jetzt zum Teil auch. Das heißt, es ist gar nicht klar, ob man eigentlich ein Intellektueller, eine Intellektuelle sein will oder nicht. Das ist so die Begriffsgeschichte, die so Ende des 19. Jahrhunderts entsteht.
Also vielleicht nochmal zur Klärung, also diese Dreyfus-Affäre, wo man einen jüdischen Offizier, der unschuldig war, verurteilt hat, aus ganz antisemitischer Geschichte, und Emile Zola dann eben sehr beherzt Jacques, ich klage an, geschrieben hat in einer großen Tageszeitung und dadurch eine Debatte ins Rollen gebracht hat, die letztendlich den Freispruch bewirkt hat. Also auch schon eine Kippfigur hin zum Aktivismus, müsste man da sagen.
Müsste man sagen. Vor allen Dingen auch sehr interessant, also dass die Figur des Intellektuellen in einer konfrontativen Konstellation entsteht. Also in dem es ganz unterschiedliche und letztlich auch polemisch aufeinander bezogene Standpunkte in einer massenmedialen Öffentlichkeit gibt.
Die Massenmedien, sie gehören dazu, denn ich habe mir nur kurz überlegt, wenn wir so ganz kurz noch mal so ein bisschen historisch weiter zurückgehen, die Geistesarbeiter, die tauschen sich ja schon immer irgendwie aus, brieflich, die Republik des Lettres, es gibt immer schon sozusagen eine intellektuelle, gelehrte Öffentlichkeit. Ja. Da redet man aber noch nicht von Intellektuellen, weil es da noch nicht vor einem größeren Publikum stattfindet. Ist das richtig?
Tendenziell ist das richtig. Ich glaube, in der Forschung, in der historischen Forschung gibt es auch eine Debatte. Historiker wie Jacques Le Goff wollen Intellektuelle sogar schon im 12. Jahrhundert dann sehen. Aber gemeinhin sagt man eigentlich, im 18. Jahrhundert fängt das an. Also dann auch mit einer neuen Öffentlichkeit, die sich herausbildet. Und für das 18. Jahrhundert wäre wahrscheinlich das Pendant zu Zola die Affaire Calas und Voltaire und dieses Engagement von Voltaire auch wieder in einem Justizkontext, in einem Justizskandal.
Also sozusagen die beherzte Einmischung des Philosophen in das öffentliche Geschehen, die ja jetzt auch, also schon damals, jetzt auch an den Beispielen, die Sie vorgebracht haben, aber gerade auch heute, wir sahen das eben in dieser jüngsten hochgekochten Debatte, sehr viel Anstoß erregt hat, weil da plötzlich, und das wurde dann auch oft als Vorwurf formuliert, andere Kategorien in die öffentliche Debatte hineingebracht wurden. Also vielleicht nochmal zur Funktion, was tun denn Intellektuelle, sogenannte Intellektuelle, wenn sie sich öffentlich äußern, im Unterschied zu Experten? Sie kommen mit allgemeineren Kategorien, kommen sie mit moralischen Kategorien? Gibt es da so etwas, wie man das generell beschreiben könnte?
Ja, also ich glaube, wenn man es von der Begriffsgeschichte etwas abkoppelt und sich eher diese funktionale Perspektive ansieht, hätte man vielleicht vier Kriterien für einen Intellektuellen. Also es wäre eine Person, die in einem intellektuellen Feld arbeitet, wo sie aber, sagen wir, in gewisser Hinsicht auch freigestellt ist, ihren Dingen nachzugehen. Also es sind typischerweise Leute, die an der Universität sind oder Künstler oder solche Figuren.
Schriftsteller.
Schriftsteller. Das zweite Kriterium ist, dass sie sich in eine Öffentlichkeit bewegen, die größer ist als die Öffentlichkeit, mit der sie normalerweise kommunizieren. Das dritte ist, dass sie das etwas Allgemeines, etwas von allgemeinem Interesse artikulieren und sich auch auf allgemeine Fragestellungen beziehen, die aktuell diskutiert werden. Also das wäre ein drittes Kriterium. Und das letzte wäre, glaube ich, dass man wahrscheinlich das häufiger machen muss, um ein Intellektueller zu sein. Das sind typischerweise Leute, die auch ansprechbar für solche Dinge sind und wenn das Radio oder das Fernsehen sich bei ihnen meldet, dann typischerweise auch zusagen und nicht sagen, ich bin jetzt gerade mit anderen Dingen befasst.
Vielleicht ist es auch das Allgemeine, woran sich dann die Geister geschieden haben. In der letzten Debatte schien mir, ging der Vorwurf doch sehr stark darauf, dass die verschiedenen Einlassungen von Habermas großem Text in der Süddeutschen bis hin zu den offenen Briefen mit sehr allgemeinen Kategorien gearbeitet haben und eben nicht konkret sozusagen sich auf die empirischen Problematiken darauf nur sehr wenig bezogen haben oder unzureichend den Kritikern zu folgen. Armin Nasseh zum Beispiel, der Soziologe, hat in der FAZ einen ziemlich giftigen Kommentar geschrieben, nebst dem, dass er meinte, Intellektueller sei auch kein geschützter Begriff, so wie Influencer auch nicht,
ja.
Meinte, dass es eben nicht empirisch sei, sondern dass es sozusagen eine weit zu normative Perspektive sei, dass da die Welt angeschaut werde, als sei sie ein Spiel, ein Schachbrett, auf dem man die Figuren bewegen könne. Also sozusagen eine Perspektive eingenommen würde, die der Realität nicht entspreche. Ist an dem Vorwurf was dran?
Ich glaube, an dem Vorwurf ist was dran. Ich fand das auch eine sehr nachvollziehbare Einlassung. Für die Debatte kann man, glaube ich, auch sagen, dass es viele intellektuelle Beiträge gab, die sich nicht auf die Empirie einlassen, nicht auf historisches Wissen einlassen, sondern dann eben sehr, sehr schnell abstrakte Positionen formulieren. Andererseits ist das etwas, was, glaube ich, in die Rolle des Intellektuellen auch eingebaut ist. Sich über Dinge zu äußern, in denen man keine Expertise hat, die vielleicht durch Lektüre, durch sich informieren über Debatten und so weiter, die man sich dann aneignet, aber die nicht zur genuinen Expertise gehören. Insofern, glaube ich, muss man da auch sehr vorsichtig sein, diesen Vorwurf zu scharf zu formulieren, weil sonst bewegt man sich in eine Richtung, wo man eigentlich nur noch Experten als Diskurspartnerin, Diskurspartner möchte und alle anderen tendenziell dann auch ausschließt. Und da stellt sich dann, glaube ich, eher auch so eine Frage, wie steht das zu unserer Vorstellung von Demokratie und von Staatsbürgerschaft und so? Und sind wir alle nicht irgendwie auch intellektuell immer gefragt, obwohl wir in den meisten Fällen keine Experten sind? Und wollen wir nicht auch Meinungen von Personen hören, die wir irgendwie schätzen, die ein Renommee in einem bestimmten Bereich erworben haben, auch wenn wir wissen, es sind keine Experten für die ukrainische Geschichte und keine Expertinnen für militärische Fachfragen?
Man könnte quasi also den Vorwurf auch ins Positive wenden. Es geht genau darum, dass hier etwas inszeniert wird oder zumindest etwas ausgetragen wird, was der öffentlichen Debatte insgesamt sozusagen ein Charakteristikum von Öffentlichkeit ist, dass eben Meinungen ausgetauscht werden. Ja. In diesem Fall Meinungen von Menschen, die es gewohnt sind, sich schriftlich oder auch mündlich eloquent zu äußern in der Öffentlichkeit. Ja. Und in dem Sinne wäre die positive Funktion von Intellektuellen genau, dass die öffentliche Debatte weg vom reinen Expertentum bewegen, würden Sie das so sagen?
Ja, typischerweise findet das dann ja auch in Konstellationen statt, in denen unterschiedliche Positionen artikuliert werden. Also der Intellektuelle ist dann nicht das singuläre Wesen, sondern es sind dann andere Gegenintellektuelle auch dabei, die das dann wieder bestreiten und die Person angreifen, herausfordern und so weiter. Und dann würde ich sagen, dass selbst im Bereich der Expertise, wenn wir uns an Talkshows erinnern, im Kontext der Corona-Debatten und so weiter, sehr häufig auch die Experten dann, da gibt es so intellektuelle Momente immer wieder, wo sich eine Experte dann über medizinische Fachfragen äußert, das ist alles wissenschaftlich abgesichert. Und plötzlich kommen dann aber irgendwelche Überlegungen zu gesellschaftlichen Folgen, zu moralischen Einschätzungen und so weiter, die durch diese Expertise eigentlich gar nicht gedeckt sind. Man kann auch sehen, also wie schnell sich das Intellektuelle dann selbst in diesen Expertenkonstellationen einschleicht. Aber auch das ist vielleicht sinnvoll, weil wir ja auch Personen wollen, die Verknüpfungen herstellen mit größeren, komplexen Fragen und sich nicht nur auf ganz Partikulares beschränken. Aber es geht immer mit einem hohen Risiko einher, daneben zu liegen.
Zwei Dinge, auf die wir jetzt unbedingt noch zu sprechen kommen müssen, wenn wir schon so ein bisschen das Feld umrissen haben, was eigentlich passiert, wenn Leute, die wir grob als Intellektuelle bezeichnen, also Geistesarbeiter, sich in der Öffentlichkeit äußern. Das eine ist eben die Skepsis, die ihnen entgegenschlägt, die vielleicht auch eine Verbindung hat so Skepsis gegenüber Geisteswissenschaften allgemein. Also es gibt einen relativ großen populistischen Angriff auf diese Art von Denken. Zumindest kann man vielleicht, wenn man die heutige politische Lage sich anschaut und die Polarisierungen, die es da auch immer wieder gibt, die Kulturkämpfe, da gibt es doch immer wieder die Art von Angriffen, die durchaus jetzt nicht nur sozusagen sachlich in der Sache quasi, da bin ich nicht einverstanden mit dieser moralischen Einschätzung, sondern die den Modus selbst betreffen. Also überhaupt, dass sich Leute, die eben keine Expertise haben oder nicht aus der Praxis kommen, zu allgemeinen Fragen äußern. Da gibt es ein Beispiel, das mir eingefallen ist in der Vorbereitung, Thomas Sowell, der konservative amerikanische Historiker, der hat ein Buch über Intellectuals and Society geschrieben, wo er im Prinzip einfach das als eine charakterliche Deformation, eine Selbstanmaßung von Leuten, die immer eigentlich schon gewohnt sind, dass sie als klug gelten, dass sie sozusagen das Gefühl haben, sie könnten sich zu allem äußern, wozu sie aber keine Ahnung haben, also keine Kompetenz in Wirtschaftsfragen und so weiter und dann auch Politik prägen. Da gibt es so einen großen Zweifel daran, ob diese Ausrichtung am Ideal, für die ja Intellektuelle auch stehen, ob die überhaupt in der Welt, in der Praxis sinnvoll ist. Und diese Art von Angriff scheint mir im Moment sich zu verstärken, nicht nur auf öffentliche Intellektuelle, sondern auch auf Geisteswissenschaften. Würden Sie das auch sehen?
Ja, ich glaube, es gibt diese Angriffe. Man müsste wahrscheinlich dann schauen, wie die in unterschiedlichen Ländern jeweils gelagert sind. Das ist dann auch häufig auch noch relativ nationenspezifisch.
In den USA gibt es diesen herrlichen Ausdruck der Chattering Classes. Ja, also ich glaube, der kommt ursprünglich aus Großbritannien. Ja, die Klasse, die einfach viel vor sich hinschwätzt. Die Gesellschaftsschicht, die viel redet, aber nicht so viel beiträgt zum Bruttosozialprodukt.
Ja, das ist ein Vorwurf, den man auch bei Chomsky oder so im deutschen Kontext findet. Die einen arbeiten, die anderen denken so nach und breiten sich so aus über Dinge, von denen sie da nicht so viel verstehen. Das muss man auch politisch wahrscheinlich einordnen, weil es eine gewisse Tendenz in bestimmten Debatten gibt, dann den Intellektuellen als auch eine linke Figur, als eine radikale Figur, als Sozialkritiker, Gesellschaftskritiker zu verstehen, der im Grunde genommen immer schon auf so eine Art von progressistischen Seite sich bewegt. Und dann gibt es sehr, sehr häufig von konservativer Seite, die sich als letztlich auch nicht intellektuell verstehen möchte, diese Vorwürfe. Ich würde denken, dass das aber nicht so zielführend ist, sondern dass es genauso auch affirmative Intellektuelle, konservative Intellektuelle, auch rechtsradikale Intellektuelle gibt und dass dieses Chattering und so weiter, dieses sich ausbreiten über Dinge, von denen man keine, im engeren Sinne jetzt keine Fachkenntnis hat, dass das eigentlich sehr weit verbreitet ist und dass man deswegen diesen intellektuell, anti-intellektuell, diese Differenzierung da immer sehr vorsichtig sein muss, wenn die in solchen Kontexten formuliert wird.
Diese Kritik könnte man quasi auch umdrehen. Die würde sozusagen auf alle politischen Seiten auch treffen können. Und trotzdem, der populistische Impuls, den man wahrnimmt, dass die Geisteswissenschaften irgendwie überflüssig seien. Also zum Beispiel Menschen, die sich so sehr stark über Gender Studies aufregen, die landen dann meistens, wenn man ein bisschen länger zuhört, auch bei Hegel, weil das im Prinzip alles die gleiche Denkart ist, eine allzu abstrakte, allzu philosophische Zugangsweise zur Welt. So scheint es zu sein aus dieser Perspektive.
Das weiß ich gar nicht, weil ich glaube, also bestimmte Personen, die dann Hegel angreifen oder Judith Butler angreifen, die greifen dann ja auch die Geschichte, also sozusagen bestimmte Historikerinnen und Historiker an, die wirklich empirische Arbeit machen und intensiv in die Archive gehen und so weiter. Insofern glaube ich auch, also muss man da bei diesen Angriffen dann auch immer, also man darf denen, glaube ich, nicht zu sehr glauben, glaube ich, diesen Angriffen, weil das dann möglicherweise Angriffe sind, die eigentlich politisch motiviert sind und die sich dann aber eben erstmal so apolitisch geben, im Sinne von Geisteswissenschaftlerinnen, Geisteswissenschaftler sind Personen, die halt immer nur so rumlabern, ohne Expertise wirklich in irgendeinem Gebiet zu haben. Das stimmt natürlich nicht, weil es da auch Expertise in unterschiedlichen Formen gibt. Häufig sind diese Vorwürfe auch gar nicht notwendigerweise gegen die Geisteswissenschaften gerichtet oder gegen bestimmte Formen von Geisteswissenschaften, sondern sind dann auch politisch motiviert. Oder sehen Sie das anders?
Dass es politisch motiviert ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Der Vorwurf ist aber ja trotzdem, und der betrifft natürlich, und das interessiert mich jetzt sozusagen aus dem philosophischen Kontext her, weil es betrifft eine Denkweise an sich. Der Vorwurf ist, dass dieses Denken die Realität nicht trifft. Und es gibt in der Philosophie natürlich eine Geschichte wie Hegel, der sagt dann umso schlimmer für die Wirklichkeit. Also es gibt auch natürlich in der philosophischen Tradition durchaus das Selbstbewusstsein, dass man abstrakt denken kann über Dinge, die tatsächlich die Realität, so wie sie vorliegt, erstmal nicht treffen, aber die trotzdem normativ wichtig sind, zum Beispiel. Okay. Und das ist ein Vorwurf, der die Philosophie irgendwie auch ins Herz trifft.
Ja, ich glaube, das ist ein Vorwurf, den man auch gegen Sartre formuliert hat. Also im Grunde der Schriftsteller-Philosoph, der direkt auf das Universelle zugreift, ohne sich sehr stark um die Empirie zu bemühen. Nur glaube ich, dann gibt es alternative intellektuellen Konzepte, die da dann kommen, ne? Und der spezielle Intellektuelle von Foucault oder der kollektive Intellektuelle von Bourdieu sind ja Versuche, gegen diese sehr philosophische Konzeption des Intellektuellen eine intellektuellen Rolle zu konzipieren, der sehr stark auch aus den Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften und auch aus der Empirie heraus konstruiert ist. So dass ich sagen würde, ja, also möglicherweise werden bestimmte intellektuellen Konzeptionen kritisiert, aber das spricht dann nicht gegen den Intellektuellen insgesamt, sondern vielleicht gegen eine bestimmte Interpretation dieser Rolle, die, ja, würde ich sagen, die ich auch heute nicht mehr so plausibel dann tatsächlich finde. Ja.
Also so diese sartrische Idee des universellen Intellektuellen, des engagierten Intellektuellen, der quasi sozusagen aus einer gewissen philosophischen Höhenperspektive auf die Welt schaut und sich dann aber sehr moralisch engagiert ins Getümmel stürzt.
Ja, mit geschichtsphilosophischem Selbstvertrauen, zu wissen, wo ist vorne, wo ist hinten, was ist progressiv, was ist regressiv und so weiter. Da kann ich schon verstehen, dass es dann eine Generation danach auch in Frankreich gab, der das einfach alles ein bisschen zu luftig vielleicht doch war und die etwas stärker auf Empirie setzen wollte, etwas stärker auch auf die Geistes- und Sozialwissenschaften setzen wollte. Ich glaube aber auch etwas stärker eher auf den kollektiven Charakter. Also der Intellektuelle nicht als singuläre Figur, die dann gleichsam in die Öffentlichkeit hineinspricht, sondern als eine Figur, die vielleicht auch mit bestimmten Personen zusammenarbeitet, die auch etwas lernt im Austausch mit in irgendeiner Weise auch gesellschaftlich engagierten Personen und die vielleicht dann auch lernt.
Also weg von dieser autoritativen Figur quasi des intellektuellen Meisterdenkers. Ja. Aber trotzdem gibt es ja manchmal auch so eine Sehnsucht nach diesen Alleserklärern. Also der Status, den zum Beispiel jemand wie Jürgen Habermas hier in Deutschland noch hat, einfach weil er so eines der letzten großen intellektuellen Tiere ist, das wir noch haben. Da gibt es ja auch ein gewisses Bedürfnis danach, oder sehen Sie das gar nicht mehr?
Ich glaube schon, dass es ein Bedürfnis danach gibt. Ich glaube, dass sich diese Rolle des Intellektuellen wahrscheinlich auch demokratisiert hat, auch in Social Media. Also wir können ganz vielen Leuten folgen, die jetzt auch aus einer bestimmten Expertise heraus sich über allgemeinere Dinge äußern und bestimmte aktuelle Anliegen auch in ihre Reflexionsprozesse einbeziehen. Aber dadurch, dass sich das so verstreut, gibt es, glaube ich, auch so einen Bedarf wiederum an Zentrierung. Und das hat man bei dem Habermas-Beitrag, glaube ich, gesehen oder förmlich gespürt, dass alle sich gefreut haben, dass jetzt endlich, also so eine Art auch irgendwie gültige Deutung möglicherweise eines der letzten Großintellektuellen der aktuellen Situation, der geistigen Situation, dann kommt. Und das war natürlich dieser Beitrag nicht, konnte er auch eigentlich gar nicht sein, aber diese Erwartung an Orientierung und an einer Figur, die die Debatte orientiert und auch mit einer gewissen Autorität uns sagt, wo wir uns gerade jetzt in der Gegenwart befinden, dieses Bedürfnis ist auf jeden Fall da.
Das Bedürfnis ist da und Sie haben es aber auch schon erwähnt, wir haben natürlich die mediale Öffentlichkeit, gerade heute in den letzten Jahren ist sie unglaublich viel stärker zersplittert worden, weil wir nicht mehr als Ort des intellektuellen Austausches nur die Lesebühne und das Feuilleton haben, sondern tatsächlich die sozialen Medien. Und da gibt es ja, wenn man das anschaut, wie sozusagen systemisch hat man ja da eigentlich die Lage, dass sich da sehr viele kluge Leute fast andauernd miteinander unterhalten in der Öffentlichkeit. Sehr kontrovers. Es gibt natürlich da alle möglichen auch Phänomene, also Shitstorms und so weiter, also wo das alles sehr empört ist. Aber es gibt ja einen permanenten Austausch von Argumenten in der Öffentlichkeit. Wäre das nicht so eine Beobachtung, die dazu führt, dass man sagt, ja, diese Rolle des Intellektuellen, die hat sich irgendwie aufgelöst, zersplittert in viele kleine Teilöffentlichkeiten? Also diese Zentrierung, die Sie genannt haben, vielleicht die Sehnsucht nach Zentrierung, nach Großintellektuellen, die ist überhaupt nicht mehr erfüllbar, weil wir überhaupt nicht mehr eine einheitliche Öffentlichkeit haben, die in den großen Feuilletons zum Beispiel oder im Abendprogramm des ersten und zweiten deutschen Fernsehens stattfindet, wo man eben wüsste, mit wem man es eigentlich zu tun hat, sondern es ist in einer Vielzahl von intellektuellen und öffentlichen Meinungsaustauschen sozusagen ausgeufert. Mhm.
Ja, das ist auf jeden Fall passiert. Ich glaube auch zum Vorteil in gewisser Hinsicht. Also wenn man jetzt auf Twitter schaut, finde ich, gibt es viele neue Stimmen, viele Personen, die, glaube ich, auch in einem bestimmten Bereich als Intellektuelle auftreten, die vorher vielleicht keine Aufmerksamkeit jetzt im Feuilleton oder Radio oder so bekommen hätten, die dann wiederum vielleicht auch auf sich aufmerksam machen und dann auch in Medien mit einer also größeren Verbreitung wie Radio oder Fernsehen dann reingehen. Insofern finde ich, dass es eigentlich kein Problem gibt da erstmal. Die Frage ist tatsächlich, also die andere Frage, ob man so ein überschaubares Set von Intellektuellen braucht, um so etwas wie Debatten, Kontroversen in der größeren Öffentlichkeit stattfinden zu lassen, die dann sehr viel Aufmerksamkeit generieren, dann letztlich auch zu so einem gesamtgesellschaftlichen Verständigungsprozess führen. Und da wäre tatsächlich die Frage, also wer leistet das heute? Man müsste halt überlegen, also wer wäre das jetzt für die Geschichte der BRD gewesen? Walter Jens vielleicht oder Böll oder so, also Figuren, die sozusagen dann auch Debatten mitprägen. Aber ich glaube auch, dass wir diese Debatten ja weiterhin haben, oder?
Die Frage ist eben sozusagen nach den Kreisen, in denen sie stattfinden. Auch die guten alten Zeiten, die 80er Jahre, wo das alles im großen Feuilleton stattgefunden hat, auch da waren es eine Teilöffentlichkeit, könnte man ja sagen. Nochmal ganz kurz zurück zu der anfänglichen Kritik zu diesen Chattering Classes. Also da liegt ja nicht nur so der Vorwurf drin, dass hier nur heiße Luft produziert wird, sondern es wird ja tatsächlich, das ist ja komischerweise ein Klassenbegriff, also es wird ja da auch auf so eine soziale Rolle des Intellektuellen irgendwie verwiesen. Ist es eine soziologisch gut beschreibbare homogene Gruppe?
Eine Möglichkeit, den Intellektuellen zu bestimmen, ist als Rolle, als Aktivitätsprofil, wenn man so möchte. Und eine andere Möglichkeit ist tatsächlich, ihn so sozial-strukturell zu beschreiben und zu sagen, naja, also das ist eine bestimmte Gruppe von Personen, die akademische Abschlüsse haben, die vielleicht an der Universität situiert sind oder sehr einflussreich in der Öffentlichkeit operieren, wie Schriftsteller, wie Journalisten, Medienleute und so weiter. Und dann zu sagen, na, das ist eine ganz spezifische Schicht, die möglicherweise auch ganz spezifische Interessen vertritt. Und dann ist man natürlich sehr schnell bei dem populistischen Vorwurf zu sagen, na ja, also ihr tretet hier als Sachwalter des Allgemeinen auf, aber eigentlich werden hier ganz, ganz spezifische Interessen verfolgt, partikulare Interessen verfolgt, die eigentlich gar nicht diesen universellen Anspruch, der da formuliert wird, rechtfertigen. Ja.
Ein Vorwurf, der erstmal plausibel klingt, ganz ehrlich gesagt.
Der in gewisser Hinsicht auch eine gewisse Plausibilität hat, der, glaube ich, dann auch immer erfordert, dass Intellektuelle ihre eigene Position in der Gesellschaft, die ihnen dann eben auch bestimmte Sprecherpositionen, also mitliefert, wenn man so möchte, das irgendwie zu reflektieren und zu überlegen, also wie stark eigentlich nicht doch bestimmte Partikularitäten und Partikularismen in die eigenen Positionsnamen dann einfließen. Ja.
Und da sind wir auch wieder bei der Spannung zwischen dem universellen Anspruch oder dem universalen Anspruch und der partikularen Position. Und das scheint ja so eine Spannung zu sein, die sich durch dieses ganze Thema hindurch bewegt, so eine zutiefst philosophische Grundspannung zwischen der allgemeinen Perspektive und der persönlichen Situiertheit, die sich nie ganz auflösen lässt wahrscheinlich.
Ja, das ist, glaube ich, die Grundspannung, die den Intellektuellen überhaupt charakterisiert. Also aus einer partikularen Position heraus allgemeine Anliegen einer Gesellschaft beobachten, reflektieren und dann im Sinne dieses Allgemeinen dann zu sprechen. Immer mit dem mitlaufenden Zweifel, ob das überhaupt gelingen kann. Andererseits ist es vielleicht auch keine Lösung des Problems, wenn man in der Partikularität verharrt. Insofern, glaube ich, bleibt es immer eine sehr problematische Figur, ohne die wir dann aber vielleicht auch gar nicht weiter vorankommen.
Der oder die Intellektuelle, eine problematische Figur. Und sie steht immer im zutiefst philosophischen Spannungsverhältnis zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen. Vielen Dank, Carlos Spörhase, dass Sie diese Figur mit uns ein bisschen ausgeleuchtet haben.
Vielen Dank.